Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu Jeder Stimme zählt, wieder mal am Freitag und wieder mit meinem Gast, Dr. Jan Michalski. Eigentlich bist du gar kein Gast mehr, Jan, weil diese Reihe, die wir gemeinsam begonnen haben, die auf 10 Folgen programmiert gewesen ist, hat sich jetzt verselbstständigt und du bist mein Co-Moderator, du machst eigene Folgen und eigentlich darf ich dich gar nicht mehr als Gast, sondern als meinen Co-Moderator begrüßen. Dr. Jan Michalski, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich wieder hier sein darf. Und natürlich haben wir auch meinen Co-Moderator, unseren Host hier dabei, Isabella Herzig, unsere Expertin für emotionale Intelligenz.
Ich danke dir sehr. Lieber Jan, heute nach 2 Wochen, in denen wir uns nicht gesprochen haben und ich in der Zwischenzeit auch so Urlaub genießen durfte, wieder mal zu mir gekommen bin, habe ich viel darüber nachgedacht, was so unsere letzten Gespräche waren. Und wir waren viel bei der Regulation vom Nervensystem angekommen. Wir haben viel darüber gesprochen, wie Stress sich auf uns auswirkt und sind dann mit deinen tollen Tipps, die ich nie vergessen werde, mit dieser Kälte kann ich mich bis heute noch nicht anfreunden, dazu gekommen, uns zu überlegen, wie kann ich das regulieren. Und eine Idee, die wir beim letzten Mal entwickelt haben und weitergegeben haben, war die Meditation. Meditation aus dem Bereich, was kann mir das bringen? Ich habe, glaube ich, damals erzählt, dass ich jeden Morgen um 5 meditiert habe, eine Zeit lang, dann wieder aufgehört habe und im Urlaub habe ich wieder angefangen. Also ich bin jetzt wieder dabei in meiner alten Routine und merke, wie gut mir das tut, wieder bei mir zu sein. Und weil du Meditation auch anwendest und dich super damit auskennst und weil ich dir so gerne zuhöre, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du unsere Hörer und Hörerinnen mal abholst und einfach den Nutzen von Meditation aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung einmal runterbrichst. Die Bühne ist deine.
Das ist ein guter Startpunkt, weil ich nämlich glaube, wir haben ja in unseren HörerInnen werden ja vermutlich massiv viel Führungskräfte und Vertriebler und so weiter sein, die alle natürlich das Thema Meditation schon mal in irgendeiner Form gehört haben. Das ist ja ganz lange in der Businesswelt auch so, dass der Modetrend, würde ich jetzt mal sagen, schlechthin gewesen. Ich meine, inzwischen ist es vermutlich schon so 15, 20 Jahre her, dass das so seine Hochphase hatte. Aber es wird halt immer noch gemacht und ich weiß nicht, da kannst du vielleicht noch mal was zu erzählen an gegebener Stelle, so die Standardargumente für Meditation, die du hörst, so dass es eben so die kognitive Leistungsfähigkeit und Stressreduktion und sowas hat. Und ich würde tatsächlich heute gerne so ein bisschen auch noch über die Sachen reden, die jetzt gerade in der Forschung so ein bisschen auftauchen und die für mich aus dieser ganzen Emotionsregulation und Mental Health Geschichte halt so super interessant sind. Und zwar der eine Bereich, also wir können gleich gerne auch noch unsere Lieblingsmeditationstechniken teilen, weil ich weiß, dass du eine ganz andere hast als ich. Und ich habe so 3, zwischen denen ich immer so hin und her switche, die alle ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Und ich würde aber sagen, wenn es erstmal so um Nutzen geht, warum eigentlich meditieren? Warum gehen wir jetzt in eine Folge rein mit, wie kann man meditieren? Was gibt's da so? Erstmal so ein bisschen zu gucken, was habe ich eigentlich davon? Und für mich war einer der ausschlaggebenden Punkte überhaupt. Und es ist super weird für mich gewesen, weil ich sagen würde, ich meditiere jetzt, seit ich 15 bin. Also es sind jetzt 24 Jahre, die ich mich schon on-off immer mal mehr intensiv und mal weniger mit Meditation beschäftige. Immer aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und es ist erst vor 4 oder 5 Jahren gewesen, dass ich einen Satz gehört habe, wo ich gesagt habe, ach so, dafür ist es. Und ich habe vorher immer diesen Anspruch gehabt, du setzt dich hin und du versuchst, egal welche Meditationstechnik du hast, du versuchst halt deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Du versuchst nicht zu denken, sondern eben beim Atem zu sein oder bei der Wahrnehmung oder bei einem Mantra und sowas. Und ich dachte immer, das Ziel ist es, zu versuchen, den Geist so lange wie möglich auf diesen einen Gegenstand fokussiert zu halten, also den ruhig zu halten. Und ist es bestimmt auch in einigen Meditationstechniken. Aber es war aus einer Folge von, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wer der Gast war. Es ist aus der Duncan Trussell Family Hour gewesen. Und da sagte so eine Meditationsmeisterin, es geht nicht darum, den Geist ruhig zu halten, sondern es geht darum, immer wieder zu merken, dass der Geist nicht ruhig ist und wieder zurückzukehren. Und das hat für mich alles verändert, weil ich dann nicht mehr da gesessen habe und habe gedacht, okay, atmen, eins, zwei, was gab es denn heute zum Frühstück? Ah, verdammt. Und dann sich drüber geärgert, dass man wieder abgeschweift ist. Und inzwischen denke ich so, nee, das ist ein Geschenk. Jedes Mal, wenn ich abschweife und ich merke, dass ich abgeschweift bin, kehre ich halt wieder dazu zurück. Und dieses Noticing, dieses, ich bemerke, dass das passiert ist. Und die Frage ist, warum ist das wichtig? Und wir haben ja schon, also die Themen, die wir miteinander besprochen haben, aber auch nochmal zurück auf das, was ich mit Christoph hatte, mit der offenen Hand, dass wir gesagt haben, der Trick an dieser Technik der offenen Hand ist halt eigentlich nicht dieses, ich checke meine Biases, ich checke meine Trigger und sowas, sondern ich bemerke überhaupt erstmal, dass ich das tun sollte. Also ich merke, da bin ich gerade in einer nicht gewaltfreien Kommunikation, in einer nicht wertschätzenden Kommunikation, da ist gerade ein Missverständnis. Und dafür muss ich halt in etwas reingehen, was in der Wissenschaft gerade eben als Metakognition bezeichnet wird. Also ich gehe raus aus der Situation und merke von außen, huch, das ist das, was passiert. Und das würde ich sagen, das ist der eine extrem große Vorteil, den Meditation bringt, dass wir nicht mehr so in der Situation drin sind, sondern merken, uff, du steckst jetzt gerade viel zu sehr da drin, du bist gerade getriggert, du hast ein Bias, du redest gar nicht so, wie die Situation das erfordert, und dann da rausgehen zu können. Das ist für mich der eine große Vorteil.
Absolut, ich finde ihn großartig, weil Aufmerksamkeit ist etwas, was wir brauchen im Alltag, gerade um in der Führung oder insgesamt, um miteinander gut auszukommen, ist Aufmerksamkeit wichtig. Also zu merken, wie wirke ich auf andere, heißt nur, ich nehme diesen Moment wahr, ja, und ich kann im Moment sagen, ups, da habe ich etwas gemacht, was eine Wirkung hatte, die ich mir gar nicht gewünscht habe. Also daher finde ich das großartig, das aus dieser Perspektive zu betrachten. Ich hoffe, dass viele sich das mal mitnehmen, weil das, glaube ich, auch ein wenig erleichternd ist für diejenigen so wie du, die dann sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt an nichts denken, ja, und sobald ich an etwas denke, ist das schlimm, weil wir diese Bewertung dann haben. Wenn ich aber diese Bewertung switche und sage, hey, nein, ich war jetzt erfolgreich, ich habe gemerkt, dass ich abgedriftet bin, dann ist das auch eine viel entspanntere Art, damit umzugehen, oder?
Ja, total. Also man hat dann auf einmal diese ganzen kleinen Erfolgserlebnisse, weil so, ah, guck, habe ich dich wieder erwischt. Ja. Und im Prinzip ist es ja auch so, wir haben ja auch schon darüber geredet, ich habe nochmal wieder, was ich mit meinen Schülern immer mache, dieses hier, ab in den Moment, gucken, was passiert gerade. Ist es genau das? Also wir haben ja diese ganzen Automatismen, wir haben diese ganzen Muster, wir funktionieren ja, je nachdem, welche Zahlen, welche Studien du dir da anguckst, wird gesagt, 50 bis 80% der Zeit, die wir im Alltag verbringen, sind Automatismen, sind einfach nur Muster, die ablaufen. Aber es ist ja nicht so, dass wir dahinter stehen und der Maschine zugucken, wie sie das durchführt, sondern wir sind ja voll drin und denken, wir sind bewusst und denken, wir haben die Entscheidung, wir treffen das alles. Und aber eigentlich ist es so wie dieses, wie heißt es, Libet. Kennst du das Libet-Experiment, das mit dem Knopf? Finde ich ganz wichtig, einfach, würde ich mal für unsere HörerInnen mal in den Raum werfen. Es ist, ich finde das einfach so abgefahren. Dieses Experiment, da sitzt man in einem Raum und man hat eine Apparatur vor sich, wo zwei Lampen sind und zwei Knöpfe. Und ist, ich glaube, an EEG angeschlossen, was zur Hirnwellenmessung da ist. Und die einzige Aufgabe ist, dass man diese Knöpfe halt drücken soll und soll sich spontan entscheiden, ob man den rechten oder den linken drückt. Und man kann feststellen, dass, also der Aufbau war dann so, dass irgendwann gemessen wurde, wann das Gehirn sich entscheidet, welchen Knopf es drücken möchte. Und in dem Moment, wo quasi die Kappe wusste, welchen Knopf ich drücke, ging die Lampe an. Und das Abgefahrene an dem Experiment war, dass man festgestellt hat, diese Lampe ist angegangen, kurz bevor die Person nicht nur den Knopf gedrückt hat, sondern bevor sie die Entscheidung getroffen hat, den Knopf zu drücken. Also bevor ich denke, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen. Und mein Gehirn hat aber, ich glaube, 250 Millisekunden vorher, diese, ne? 500?
500
500
Millisekunden
Millisekunden
vorher schon.
vorher die Entscheidung schon getroffen und setzt quasi nur noch mein Bewusstsein davon in Kenntnis, lässt mein Bewusstsein aber in dem Glauben, dass es die Entscheidung getroffen hätte, während die Entscheidung aber komplett automatisch schon im Hintergrund abgelaufen ist. Und das ist eben ganz viel so, dass wir denken, wir entscheiden, Aber ganz viel Leben automatisiert ist. Und wir können eine Entscheidung gar nicht richtig bewusst treffen, wenn wir nicht aus diesem Muster rausgehen und merken, dass wir gerade unbewusst sind. Und genau das ist das, was Meditation zum Beispiel tut. Dass wir eben darauf achten, hey, wo bin ich eigentlich gerade? Wer bin ich eigentlich gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Um dann auf diese Metaebene zu kommen und nicht nur aus den Mustern heraus zu agieren.
Ein total schöner Aspekt, Jan, den du da jetzt reingeworfen hast. Das gefällt mir gut, sollte man eine ganze Folge zu machen. Schnelles Denken, langsames Denken. Ja, auch eine Buchempfehlung direkt von Daniel Kahneman. Also eine ganz großartige Art zu beschreiben, wie wir auf diesen Autopiloten fokussiert sind quasi und nicht eben selbst. Also wir glauben, dass wir denken, aber im Endeffekt werden wir gedacht von unserem Unterbewussten. Ne? Und das ist wirklich total spannend. Und was ich jetzt gerade noch als Gedanken dazu habe, wir haben ja auch nicht nur die gleichen Muster tagtäglich, sondern wir denken in etwa 60.000 Gedanken, sagt man, und davon auch 80% immer dieselben. Das bedeutet, dass wir uns da auch wieder im Karussell drehen mit unseren Gedanken. Und einfach die Metameditation ist ja auch mal von oben drauf zu gucken und zu sagen, okay, das, was ich da denke, ist das wirklich wahr, was ich denke? Daraus kann man eine eigene Meditation dann machen für sich.
Habe ich jetzt gar keinen Anknüpfungspunkt zu. Also, wenn du da noch was zu sagen möchtest, ich würde sonst.
Ich habe gerade ganz viele Sachen im Kopf durchgedacht, als du gesprochen hattest. Und habe so meine Meditationsarten mal alle analysiert und geguckt. Und ich finde es total schön mit dieser Aufmerksamkeit. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Praktiziere ich viel zu selten, habe ich gerade so für mich gedacht. Ich bin viel mehr wirklich in diesen Meditation, die meinen Geist wirklich ruhiger halten sollen, weil er eben nicht zur Ruhe kommt. Und deswegen fokussiere ich mich viel mehr. Ich mache im Moment ganz viel von diesen Meditationen, die mit Frequenzen arbeiten. Also ich bin gerade so in diesem, wir sind alle eine Frequenz, ja. Und je nachdem, mit welchen Frequenzen ich mich gerade hier versorge, desto höher oder niedriger ist meine eigene Frequenz. Deswegen arbeite ich gerade ganz, ganz viel mit Tönen. Das ist so, wenn du mich morgens mal sehen würdest, würdest du dich wahrscheinlich sehr amüsieren, so wie mein Mann das morgens tut, wenn ich dann so sitze und unterschiedliche Töne von mir gebe, weil das einfach so meine Meditation im Moment ist. Die finde ich interessant, die habe ich neu entdeckt und die macht mir im Moment Spaß und ich habe das Gefühl, dass sie auf mich gut wirkt.
Ja, ich kann mir vorstellen, also ich habe mich selbst mit den ganzen Frequenzen und so und was es da auch an Brown Noise und White Noise und Pink Noise und sowas gibt, auch noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das ist bis jetzt was immer so irgendwie so in der Peripherie. Ich wusste, dass es existiert, aber ich habe mich selbst noch nicht damit beschäftigt. Ja, genau, dieser Punkt, das ist, glaube ich, das, worum sich alles immer dreht, dieses Runterbringen, dieses den Geist beruhigen. Ich würde einfach mal in den zweiten Punkt reingehen. Ich glaube, da ist so eine gewisse Verknüpfung drin. Und zwar, wenn wir uns, ja, ich kriege jetzt nicht so richtig die Brücke, das ist jetzt ein bisschen härterer Cut. Das Ego. Das ist ja immer so ein, so, das ist ja immer so ein Thema, dass wir ja sagen, das, worin wir uns ja verlieren, wenn wir automatisch sind, ist ja, dass wir dieses Konstrukt unserer Identität haben und das agiert sich halt eben einfach aus. Und wir können ja feststellen, das ist ja auch etwas, was wir schon zu unseren Mental Health Sachen hatten, dass die Behauptung ist, jetzt Depression und Angststörung ist eigentlich auf einer zugrunde liegenden Ebene eine Form von Egoismus, in Anführungszeichen. Dass wir sagen, da ist das Ego zu starr, zu stark, zu überbetont. Dass es halt sagt, oh mein Gott, alle haben es auf mich abgesehen. Überall sind Gefahren. Ich muss mich selbst verteidigen. Und alles, was ich gemacht habe, ist schlimm. Und dieses ganze Katastrophisieren. Dass man feststellen kann, dass das ganz viel mit einer Überaktivität von, und das ist alles noch in der Entwicklung, ja, da wird ganz viel noch dran geforscht. Einige sagen, es ist totaler Blödsinn, andere sagen, nee, da ist ganz viel dran. Also kann sein, dass die Folge sehr schlecht altert, aber das ist das, was wir jetzt halt gerade wissen. Dieses Konzept des Default Mode Networks, dass wir sagen, da sind irgendwie sechs Hirnareale, fünf, sechs, fünf bis sieben, die da zusammenarbeiten mit biografischen Informationen und Abgrenzung von der Umwelt und so. Und das ist unser Ego. Und das ist der Standardmodus, in den quasi unser Gehirn zurückfällt, wenn es gerade nichts tut. Dass wir denn da sind und dann haben wir so ein Standardnetzwerk und das rattert die ganze Zeit und erhält quasi unsere Identität aufrecht. Und dass man feststellen kann, dass das überaktiviert ist, wenn wir zum Beispiel eben eine Angststörung haben oder eine Depression haben. Dass genau dieses, was eben unsere Identität festig und starrer macht, dass das eben in Überaktivierung ist. Und was ich daran eben so super spannend finde, ist, dass man feststellen kann, dass Meditation genau das runter reduziert. Dass das Default Mode Network, dass diese ganzen Hirnareale weniger zusammenarbeiten und im Prinzip genau das passiert, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses, was in der Forschung gerade als Decentering bezeichnet wird. Also normalerweise liegt unser Fokus da drin, in der Identität. Und wenn wir uns zum Beispiel, was du gesagt hast mit diesem Meta, ich gucke mir das mal, ich gucke mir die Gedanken von oben an, ich gucke mir die Emotionen von oben an, dass ich aus dieser Identifikation mit diesen Gedanken und der Identität rausgehe und dadurch wird dieses Netzwerk schwächer, was dazu führt, dass eben zum Beispiel Stress abnimmt und diese Angstgedanken abnehmen und dieses depressive Ruminieren abnimmt. Und das ist gerade eben was, was auf der einen Seite super in Stress den Geist zur Ruhe bringt, auf der anderen Seite gerade ein ganz, ganz großes Mental Health Thema ist.
Ganz viele Gedanken kriege ich jetzt auch gar nicht
Schmeiß raus.
runtergebrochen. Total spannend. Also wir wissen ja, so wie du das schon sagst, also Meditation ist auf jeden Fall ein Instrument, was mir hilft, wenn ich mit meinen Emotionen nicht so ganz klarkomme. Also ob das jetzt dieses Depressivsein ist, eher pathologisch auch denken. Also da weiß ich nicht, ob wir da mit Meditation gegenkommen, aber wir können sicherlich unterstützen. Aber um da überhaupt nicht reinzukommen, wäre das schon eine schöne Prävention, ne? Wenn ich da anfange, regelmäßig mich damit zu beschäftigen. Und mein Gedanke, also ich bin jetzt gerade ein bisschen konfus, weil ich so viele Gedanken gleichzeitig habe. Ne? Kennst du Dr. John Dispenza?
Joe Dispenza, ja.
Ja, genau. Joe Dispenza, genau. Ich hatte mal eine Zeit lang seine Meditation gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her. Und bei ihm ist es immer der schwarze Raum. Du gehst immer in so einen schwarzen Raum und irgendwann mal löst sich dein Ego komplett auf. Also du bist gar nicht da, du bist der Raum. Und dadurch kannst du halt neue Erfahrungen machen. Das hatte ich gerade auch so für mich gedacht. Hey, dieses Ego, wer bin ich? Was bin ich? Kann ich das in der Meditation auch verändern? Also ich habe gerade ganz viele konfuse Gedanken. Du darfst einfach weiter über Meditation sprechen. Ich bin konfus in Gedanken. Es wird wahrscheinlich mehr werden.
Das ist vollkommen okay. Das ist, glaube ich, dem Thema auch sehr angemessen. Ich würde tatsächlich an der Stelle einmal reingrätschen, was dieses Pathologische angeht. Dass gerade das ist, was eben in der Forschung jetzt auch immer mehr aufkommt, zu gucken, welche Wirkung hat Meditation gerade bei therapieresistenter Depression. Und dass festgestellt wurde, dass Gesprächstherapie oder Antidepressiva allein nur wirklich einen Effekt haben, der marginal besser ist als ein Placebo. Und dass man feststellen kann, wirklich nachhaltig, also wirklich auch mit einem signifikanten Effekt, kriegen wir das hin, wenn wir Gesprächstherapie mit Mindfulness, also mit dieser Achtsamkeitsmeditation verbinden. Also es ist gerade im pathologischen Bereich, wo man feststellen kann, dass es eventuell eben gerade bei Depressionen, die sonst nicht therapiert werden können, dass dieser Perspektivwechsel, dieses Decentering da möglicherweise so ein Durchbruch gerade ist.
Das wäre natürlich eine super, super schöne Idee, ne? Also wenn das hilft. Ich habe für mich immer gelernt und deswegen finde ich das total spannend, erweitert gerade meinen Horizont. Dankeschön dafür. Ich habe immer gelernt, dass gerade bei dieser Emotionsregulation, weil die Amygdala und sonstiges da unglaublich aktiv ist, dass wir eben aus der Produktion der Hormone raus können oder der Botenstoffe raus können, indem wir in das Denken reingehen, indem wir wirklich den präfrontalen Kortex anschmeißen und sagen, okay, was denke ich hier gerade? Ist das wirklich wahr? Da muss ich ganz andere Areale im Gehirn ansprechen, als die, die meine Emotionen da immer wieder befeuern. Und dadurch werde ich schon ruhiger.
Ich habe gerade gestern, ich beschäftige mich ganz viel gerade aktuell mit Ramana Maharshi. Und bei ihm ist das auch so, dass er, und da muss ich gerade die ganze Zeit dran denken, dass er hat ja einen ganz anderen Ansatz, was diese Meditationstechnik angeht, weil er wirklich, und das ist etwas, da kommen wir jetzt wieder in noch Kleinigkeiten rein, was ich unfassbar spannend finde, dass er auch eine kognitive Frage stellt. Und die Frage, die er ja stellt, ist, wer bin ich? Wer denkt das gerade? Wer fühlt das gerade? Und das wirkt erstmal nach einem kognitiven Zugang, also nach etwas, was auch den Präfrontalkortex aktiviert. Das Problem ist ja aber, dass man in dem Moment, wo man versucht, wirklich zu ergründen, wo kommt das eigentlich her, das ganze System quasi auseinanderfällt, weil es keine kognitive Antwort, keine rationale Antwort auf diese Frage gibt. Das heißt, man stellt sich eine rationale Frage, die man nicht beantworten kann. Das hat so ein bisschen was von diesen japanischen Koans. Das mit dem, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist da, der es gehört hat, erzeugt er ein Geräusch. Dass es so ein bisschen unsinnig sein muss, damit das Gehirn sich quasi daran abarbeitet. Und er sagte, die anderen Meditationsformen, wo man sagt, ich nehme mir ein Mantra oder ich gucke mir die Gedanken an oder sowas, sind im Prinzip, er vergleicht das immer mit dem Elefanten, der mit seinem Rüssel die ganze Zeit irgendwie rumschlackert. Und wenn man dem aber eine Kette gibt, die der festhalten kann, dann ist der Rüssel ruhig. Damit er nicht die ganze. Und so ist das dann halt eben auch mit dem Geist. Also man gibt dem was zu tun, damit er halt nicht beschäftigt ist. Und Ramana Maharshi sagt dann eben an der Stelle, in dem Moment, wo ich mir die Frage stelle, eben, wer bin ich? Und das scheint das Default Mode Network zu deaktivieren. Das ist jetzt eine hypothetische Aussage, dass der Zusammenhang wird jetzt gerade untersucht, ob Mindfulness genau das tut. Aber wenn ich mir das angucke, quasi dieses Netzwerk, diese Ego-Identität, dann fängt das an, sich so ein bisschen auseinanderzufallen. Und dann kann es keine Gedanken mehr produzieren. Also ich nehme quasi durch diese Meditationstechnik die Ursache für das Denken schon raus. Und im Endeffekt führen alle Meditationstechniken, auch wenn ich mich auf den Atem konzentriere, ich konzentriere mich so lange darauf, bis im Endeffekt ja, wie du sagst, mit dem Raum auch die Konzentration sich auflöst und ich am Ende halt nur noch bin. Und dann bin ich auch wieder an dem Zustand. Es sind unterschiedliche Wege, um dahin zu kommen, zu sagen, so, dass die Ursache des Denkens hört auf.
Super schön. Wenn wir jetzt mal kurz vielleicht praktischer werden und überlegen, weil du am Anfang gesagt hast, wir haben unterschiedliche Meditationsformen. Jetzt haben wir zwei, drei schon verraten, die du praktizierst und eine, die ich praktiziere. Was würdest du sagen, fällt dir spontan noch ein als Meditationsform?
Ich habe tatsächlich ja diese drei, die ich immer durchwechsel. Das eine ist jetzt eben das Neuere, was ich mache, diese Wer bin ich-Frage zu stellen, zu sagen, und da sind wir auch wieder bei dem offene Hand und Bemerken-Ding, dass ich jedes Mal, wenn ich merke, boah, da bin ich getriggert, da macht mich was wütend, da frustriert mich was, es kommt eine Angst hoch oder so, dass ich mich frage, wer fühlt das gerade? Und die Antwort ist dann logischerweise immer erst ich, und dann ist aber die Frage, wer ist denn ich? Wer ist das, der es gerade fühlt? Und dann eben nicht zu sagen, so, ja, das ist Jan und der ist Lehrer und der. Nee, nee. Wer ist das im Kern? Und sich diese Frage zu stellen, führt halt dazu, dass man dann immer, und das kann man halt super im Alltag machen. Immer wieder in einer Situation, so, wer bin ich eigentlich? Und dann kommst du, snappst du in dieses Bewusstsein rein. Also, das ist das eine, was ich mache. Du hast.
Ich muss dazu jetzt sofort was sagen, Jan. Ich finde das so genial, weil sehr viele Menschen, also ich würde das sogar jedem statt eines Morgensgebetes anbieten, sich zu fragen, wer bin ich wirklich? Also wer bin ich? Weil das ist eine Frage, die wir uns viel zu selten stellen. Und wenn wir zum Beispiel die Frage stellen, wer bin ich ohne diese Rolle Lehrer zu sein? Wer bin ich ohne diese Rolle Unternehmerin zu sein? Wer bin ich ohne diese Rolle bla bla bla? Wer bin ich dann am Ende? Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage beantworten können und dann in uns ruhen und sagen, hey, ich bin auch ohne all das, was ich zu sein scheine, bin ich, können wir, glaube ich, viel besser mit dem Leben umgehen, können viel besser auftreten, können viel selbstbewusster durchs Leben gehen, weil wir uns dann über etwas viel Existenzielles definieren als über diese Rollen. Was für ein schöner Gedanke.
Wunderbar, G genau das. Denn gerade in dem Moment, wo wir aufstehen, ich bin jetzt eine vielbeschäftigte Führungskraft und ich stehe auf und das Erste, was ich habe, ist meine To-Do-Liste, dass ich halt sage, was muss heute noch gemacht werden, ah, welche Gespräche stehen an. Und dann stehe ich quasi auf, habe dieses gesamte Potenzial von dem, was ich sein kann und beschränke das sofort auf diese Rolle der Führungskraft. Und sich erstmal morgens einen Raum zu geben, damit sich nach dem Tiefschlaf die Persönlichkeit erstmal überhaupt entfalten kann und nicht sofort gefunnelt wird wieder rein in diesen kleinen Aspekt von dem, was wir sind, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das mache ich tatsächlich jetzt auch jeden Morgen und habe gemerkt, dass das einen wahnsinnigen Unterschied macht, dass für mich das, was mich an Morgenen so stresst, wirklich das ist, dass ich halt aufwache und sofort denke, was muss ich tun? Wer muss ich heute sein? Und mir vorher nicht die Zeit geben kann zu sagen, ich bin jetzt erstmal, bevor ich irgendwas sein muss.
Das finde ich ganz großartig. Ich werde das auf jeden Fall morgen ausprobieren, nachdem ich mein A und mein U und mein M gesungen habe. Werde ich das auf jeden Fall mit aufnehmen. Total schöner Gedanke. Okay, das war jetzt Nummer 1. Jetzt bin ich aber gespannt auf Nummer 2.
Der zweite ist tatsächlich ganz, ganz klassisch, ist, und ich bin immer wieder überrascht, dass es funktioniert. Das ist eine ganz klassische Atemmeditation. Dass ich, man kann sich da dann unterschiedliche Objekte nehmen und für mich ist es tatsächlich immer der Luftstrom an den Nasenlöchern. Dass ich halt einatme und ich fühle, wie die Luft durch die Nase strömt und beim Ausatmen fühle ich auch, wie die Luft wieder rausströmt. Und ich muss dabei tatsächlich zählen, sonst mein Gehirn braucht was zu tun. Und ich konzentriere mich auf eine Empfindung und ich konzentriere mich eben auf die Zahlen und sage so, okay, 1, 1, 2, 2. Und es ist, die meisten Menschen, die mit Meditation anfangen, liegen denn da oder sitzen denn da und sagen so, das bringt mir überhaupt nichts, was soll das denn sein? Und ich finde das so abgefahren, wie das bei mir auch jedes Mal wieder so ist, dass ich sage so, oh, jetzt setze dich hin, meditieren, oh, bring dich runter, ersten 5 Minuten bringt gar nichts. Und dann so nach 10, 15 Minuten kommt dann ja auf einmal dieser Punkt, wo das dann halt umschlägt und das Gehirn runterfährt und so. Und ich merke, wow, die ersten 10 Minuten ist auch immer noch der Gedanke, boah, ist das langweilig, boah, ist das langweilig, es passiert ja gar nichts. Und danach passiert ja alles. Und das ist etwas, was man jemandem, der nicht meditiert, gar nicht erklären kann, dass ja alles hochkommt, was man im Alltag sonst halt runterdrückt. Alles das, was wir nicht in uns wahrnehmen, weil es halt uns stören würde beim Funktionieren, kommt ja dann irgendwann hoch. Und es geht ja nicht darum, dass dann eben sich darauf zu fokussieren, sondern weil ich sage, okay, da kommt ein Gedanke und der zieht weiter, da kommt ein Gefühl und das zieht weiter, darf es dann halt auch ziehen. Und dann kommen diese ganzen Sachen und dann merkt man auf einmal, wow, da kommt gerade Trauer. Wo kommt das denn her? Ich bin doch gerade gar nicht traurig. Dann kommt eine Welle Angst, kommt eine Welle Wut, dann kommt eine Welle Freude. Und man sitzt da einfach nur und atmet und währenddessen macht der Körper oder das Gehirn oder was auch immer einen riesigen Prozess durch. Und ich finde, dass es wenig Dinge gibt, die so wahnsinnig spannend sind, wie das, was passiert, wenn man wirklich in diesem Zustand drin ist.
Dafür muss man, glaube ich, die Kompetenz schon entwickelt haben, sich selber zuzuschauen und das als spannend zu wahrzunehmen. Ich glaube, am Anfang, du hast es so schön gerade formuliert, es gibt ganz viele Menschen, wenn die so Meditation hören, dann laufen sie schon weg, weil sie manchmal auch Angst davor haben. Was könnte denn da passieren, wenn ich da sitze, ne? Also nicht nur die Angst davor, ich verpasse gerade etwas oder ich könnte in der Zeit was anderes machen, sondern was wird mein Kopf eigentlich rauswerfen, wenn ich einfach mal ruhig bin. Ich glaube, dass viele Angst davor haben, sich darauf einzulassen. Das wäre so meine Hypothese. Ich weiß es nicht. Und ja, ich weiß, dass zum Beispiel vielen Menschen Meditation nicht so viel bringt, wenn sie das so machen, wie wir das gerade sagen. Also mein Mann zum Beispiel ist jemand, der meditativ Holz hacken geht in den Garten. Also der braucht dafür auch eine körperliche Anstrengung, aber du merkst wirklich, der macht eine Stunde, macht er sein Holzhacken, dann kommt er wieder hoch und ist total entspannt und weiß gar nicht, dass er dabei eigentlich auch meditativ unterwegs ist, aber ich lasse ihn in dem Glauben, dass er was anderes tut, außer meditieren. Und in dem Grunde finde ich das total spannend, für sich rauszufinden, was ist das eigentlich, was ich da brauche.
Ja, und da sind wir ja wieder an dem Punkt, den wir auch bei der Emotionsregulation hatten. Es ist Rhythmus. Hack, hack, hack ist diese Konstante, ist ja auch was, genau wie beim Spazierengehen. Links, rechts, das ist eine rhythmische Aktivität und das beruhigt das ganze System, hat einen meditativen Effekt an der Stelle.
Absolut.
Eine Sache, die du gerade gesagt hattest, ich glaube, dass wir ganz viele, und da gehen wir jetzt mal ein paar Schatten triggern, dass wir ganz viele unter unseren HörerInnen haben, die Angst davor haben zu meditieren, aber das nicht wissen. Weil es ja so ist, unser Gehirn versucht uns ja da auch davon abzuhalten, diese Sachen anzugucken, weil wir die ja absichtlich runtergedrückt haben. Und es ist eben auch, wenn ich das mit den Auszubildenden mache, super spannend zu sehen, was Menschen alles Absurdes tun, um einfach diesen Sachen aus dem Weg zu gehen. Und ich kann das wirklich im Unterricht manchmal sehen, dass sie sagen, wenn ein Thema für jemanden unangenehm ist, dass die Person dann denkt, sie ist gelangweilt. Und dann so, oh, nö, interessiert mich nicht, weil das Gehirn sagt, ich muss davon weg. Ja? Aber ich sag nicht, ich habe gerade Angst, sondern ich schubse den einfach in irgendeine Richtung und dann sitzt die Person am Handy, damit sie nicht mitkriegen muss, was da eigentlich gerade in ihr passieren könnte.
Im Coaching hast du das oft, also zumindest so haben wir das damals gelernt, wenn du den Punkt getroffen hast, der wirklich für die Person schwierig ist, dass viele dann aufstehen und sagen, ich muss mal schnell auf die Toilette. Also hast du so oft, dass die Leute in diesem Moment den Platz verlassen und wegrennen. Und dann ist es für uns oft so ein Indikator, dass wir wissen, aha, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Person einfach nicht hin will. Und jetzt muss man gucken, okay, schaffen wir das mit dem System da reinzugucken oder eben auch nicht? Aber das ist ganz spannend, was wir uns alles einfallen lassen, um eben nicht dahin zu gucken. Aber zurück zu unseren Meditationen. Ich habe gerade auch eine, die ich gerne mitteilen wollte. Und zwar meine Anfänge. Ich habe gerade, als du erzählt hast, bin ich so ganz weit zurückgegangen. Du hast gesagt, du hast mit 15 angefangen zu meditieren. Ich war später dran. Ich habe erst, glaube ich, mit 25 angefangen. Und das sind mittlerweile aber bei mir auch schon über 20 Jahre, wenn ich das grob runterrechne. So, auf jeden Fall, meine erste Meditation war Yoga Nidra. Yoga Nidra ist eine geführte Meditation. Und das hat mir sehr geholfen, durch eine andere Stimme begleitet zu werden. Also für alle, die sagen, ich habe das selber jetzt nicht so, dass ich mich gut selber disziplinieren kann, kann ich nur empfehlen, versuch vielleicht erstmal mit einer geführten Meditation. Das war für mich echt super. Yoga Nidra ist sozusagen der, ja, der künstliche Schlaf oder der eigentlich schon sehr, der tödliche Schlaf, ja, wo man wirklich so den gesamten Körper mal an durchgeht, auf einer ganz spannenden Ebene und so seine Gedanken sortiert. Mir hat es super geholfen, fand ich immer schön. Ich konnte danach immer auch gut schlafen. Ich habe es immer abends gemacht damals. Also ich habe angefangen zu meditieren abends, um zur Ruhe zu kommen. Neuerdings oder beziehungsweise dann die letzten 20 Jahre mache ich das eher morgens, um gut in den Tag zu kommen. Also das ist ganz spannend, hat sich bei mir total verändert, warum ich anfing und wie ich das heute mache.
Es verändert sich auch das Leben, was man braucht. Also deswegen ist ja alles sehr individuell. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr gute Methode. Ich konnte am Anfang mit geführter Meditation gar nichts anfangen. Es hat mich immer total gestört, wenn jemand geredet hat, während ich versucht habe, irgendwie runterzukommen. Inzwischen ist es aber auch so, beziehungsweise ich hatte eine Phase, in der ich auch sehr viel mich darauf verlassen habe und das genutzt habe. Und jetzt ist wieder eine Phase, wo ich es wieder weniger nutze. Aber finde ich auch super, dass ja, man macht sich selbst weniger Gedanken, wenn man sich auf die Gedanken eines anderen konzentriert. Und hier, Christoph hatte mir letztens ein Meditationsvideo geschickt, das habe ich auch vorher gar nicht gesehen. Da war ein Mönch, der geredet hat. Und während er geredet hat, hat er immer wieder Pausen gelassen. Und hat gesagt, was passiert bei euch in dieser Pause? Und dass du feststellen kannst, wenn du jemandem zuhörst und er macht eine Pause, dann denkst du nicht in der Zeit, sondern du wartest, was er als nächstes sagt. Und in der Zeit denkst du nicht nach. Und da kommst du halt auch in so einen meditativen Zustand rein, des Nichtdenkens.
Auch schön, auch schön, eine schöne Idee. Guck mal, was für ein Portfolio wir hier zusammenstellen. Dann haben wir die Meta-Meditation beim letzten Mal empfohlen. Da könnt ihr noch den Link in der letzten Folge finden. Die habe ich sogar für euch aufgenommen. Meta-Meditation, das ist die Meditation des Mitgefühls, die ich immer empfehle, wenn wir mit schwierigen Menschen gerade Themen haben, können wir das über diese Meditation sehr, sehr gut lösen, weil wir es schaffen, einen Menschen, der vielleicht für uns eine Herausforderung gerade darstellt, das Beste zu wünschen. Und es verändert natürlich den Zugang zu der Person. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr gerade jemand habt in eurer Umwelt, wo ihr sagt, das ist total schwierig, mach mal so 2, 3 Tage die Metameditation und ihr werdet merken, dass sich einfach, ohne dass wir wissen, wie Dinge sich verändert haben. Ich finde großartig, mir hat immer sehr gut geholfen. Dann habe ich neuerdings etwas ausprobiert, was ich noch üben darf. Mache ich ab und zu, aber mir fehlt noch die Ruhe, komischerweise. Die Gehmeditation. Hast du die schon mal ausprobiert?
Welche?
Also es gibt jetzt die japanische, also, wo man wirklich so langsam auftreten muss. Also du machst so mini kleine Schrittchen. Und jeder Schritt dauert, ich würde sagen, gefühlt eine Minute, weil du jeder Bewegung so bewusst ausfüllst von ich drücke erstmal meine Zehen drauf, dann halt eben Fußbett und dann die Ferse und dann mache ich wieder den nächsten Schritt. Und das ist so langsam und das ist am Anfang so nervig, weil du denkst, oh, ich will jetzt 1 Meter gehen, dafür brauche ich 1 Stunde. Aber wenn du diesen Meter gegangen bist, hin und zurück, dann merkst du, dass du auf einmal so fokussiert bist. Und was ich total spannend fand, mir hilft das auch, weil ich halt das Thema Balance halten neuerdings üben muss. Ich komme jetzt in so ein Alter, in dem man auch so körperlich mal merken muss, okay, ich muss was tun. Und Balance halten ist halt wichtig für die Zukunft. Ich möchte später nicht so gerne fallen. Also ist das die Meditation, die mir hilft, dir sogar körperlich so ein bisschen was zu tun, ja.
Ja, das haben wir tatsächlich auch, war mal eine Zeit lang bei einem Zen-Meister in Oldenburg und der hat das auch so gemacht, dass 24 Minuten Intervall Sitzmeditation war. Dann ist man im Kreis gegangen und auch eben ganz langsam und bewusst mit den Atemzügen. Es war nicht so langsam, aber eben auch schon bewusst. Und dann nochmal wieder eine Sitzmeditation, dass dazwischen die Bewegung auch drin ist. Ja. Eine, die ich noch habe, das ist meine dritte an der Stelle, die ich auch sehr lange gemacht habe und auch immer noch mache, ist, also ein Wort davor für ist halt Vipassana. Das ist die bewusste Wahrnehmung, dass ich halt sage, ich setze mich hin und ich gucke nicht, was ist in mir und wo sind meine Gedanken und da einen Fokus zu setzen, sondern zu sagen, was sehe ich eigentlich gerade? Was höre ich eigentlich gerade? Was fühle ich eigentlich gerade? Und das kann man eben auch super im Alltag machen, dass ich sage, ich habe hier was in der Hand. Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ist der Druck und so? Was habe ich hier eigentlich an? Wie fühlt sich die Kleidung auf meiner Haut an? Der Stuhl, auf dem ich sitze? Und das ist eine Technik, die ich sehr lange verwendet habe, um luzides Träumen zu lernen. Weil das für mich nachher ein Punkt war, wo ich mich hingelegt habe und habe versucht, da versucht man sich dann so auf die Bilder, die man hinter dem geschlossenen Auge sieht, zu konzentrieren und dann eben auf die Geräusche, die man im Raum hört und dann wieder auf den Körper. Und da kommt man in einen Zustand, wo sich irgendwann dann so das Gehirn quasi in so einen Traumzustand geht, die sinnliche Aktivierung aber noch da ist. Und dann kriegt man so Traumzustände, in denen man aber noch voll bewusst agieren kann, in denen man quasi komplett klar ist, während aber die Umgebung drumherum vom Gehirn konstruiert wird. Das ist teilweise sehr abgefahren.
Ja, luzides Träumen, dafür kannst du uns gerne auch nochmal eine Folge liefern. Das finden, glaube ich, alle spannend. Also kann man sich sehr, sehr schön nochmal darüber unterhalten. Die Methode, die du gerade als Meditation auch nutzt, die kann man natürlich auch zur Regulation von Emotionen nutzen. Ne? Das ist einer der, die wir dann auch empfehlen, wenn du wirklich in Momenten bist, wo du merkst, okay, mein Nervensystem ist gerade sehr angespannt, um zur Ruhe zu kommen. Was sehe ich, was höre ich, was denke ich? Also das ist auch eine super schöne, zusätzliche, wertvolle Möglichkeit, das zu nutzen. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine, und zwar die Kerzenmeditation. Ich muss dann immer an meinen Mann denken, der nie meditiert, aber fast jeden Abend vorm Feuer sitzt und stundenlang sich das Feuer im Wohnzimmer anschaut, wenn das brennt. Das finde ich immer sehr spannend. Und ich weiß damit, ich glaube, vor über 20 Jahren hatte ich damals mit einer guten Freundin die der rauen Nächte gemacht. Wahrscheinlich auch ein Thema, was viele kennen. Und die haben wir dann halt immer mit dieser Kerzenmeditation begonnen. Und das fand ich damals auch sehr, sehr erweiternd. Also du guckst dann halt in dieser Flamme und bist dann irgendwann mal so fokussiert darauf, dass alles andere drumherum so richtig komplett verschwindet. Also das war eher so zum Fokussieren. Hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen.
Das ist, oder wurde ja auch gesagt, wenn irgendwann übernimmst du die Flamme ja quasi dann auch in den Geist, dass du sagst, also du hast dann eben, schließt die Augen und du hast dann halt einfach die Kerze noch da, um dich noch weiter drauf konzentrieren zu können. Wo es ja dann auch Meditationsformen gibt in der Visualisierung, wo du dir die Kerze komplett nur vorstellst und das halt nur in deinem Geist hast. Ja. Irgendein Objekt, irgendwas, damit der Elefant eine Kette hat.
Ja, total, total schönes Bild mit dem Elefanten mit der Kette. Jan, wenn du jetzt mal so praktischerweise für dich, du machst das ja schon wirklich sehr, sehr lange. Und wenn du jetzt sagst, okay, du warst sogar jetzt mit einem Mönch in einem, dann bist du schon sehr, sehr tief da drin. Also so weit bin ich noch nie gegangen. Wenn du jetzt sagst, Hat es dein Leben, also so wirklich dein Leben auch beeinflusst, oder sagst du, na ja, auch ohne wäre ich wahrscheinlich heute und da, wo ich jetzt bin?
Wäre ich auf keinen Fall. Also, man kann das jetzt so betrachten, dass man sagt, ja, und viele machen das so, Meditation ist jetzt noch so ein Hobby und das ist noch so eine zusätzliche Aktivität, die man hat. Ich finde, Meditation ist halt ein Werkzeug, um den Geist in eine bestimmte Richtung zu bringen und auf eine bestimmte Art zu trainieren. Und ganz viel Selbstreflexion und Sachen, die ich auch im therapeutischen Rahmen gelernt habe, sind halt Sachen, wo ich sage, eigentlich ist das eine Form von Meditation, die in diese Metaebene zu gehen, dieses Decentering zu machen. Und wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich nur die sogenannte Formal Practice, also dieses ich setze mich hin und mach das, wenn ich das rausnehmen würde, dann wäre der Effekt vielleicht nicht so unglaublich groß, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, ob ich überhaupt in der Lage wäre, diese ganzen Sachen im Alltag in dieser Reflexion zu machen, wenn ich mich nicht immer mal wieder hingesetzt hätte, um nur das zu trainieren. Also ich würde sagen, die Meditation in den Alltag zu bringen, das ist das, was wirklich den Unterschied gemacht hat, mich reflektieren und regulieren zu können, ohne die Muster auszuagieren. Aber dass ich das überhaupt kann, dazu musste ich halt auch dieses gezielte Training machen. Es ist ein bisschen so, wie wenn du halt, keine Ahnung, Bouldern machst und gehst dann halt auch in die Trainingshalle und nicht nur in die freie Wildbahn, um das da in der Praxis zu üben, sondern du übst es halt auch, damit du dann in der Praxis besser wirst. Also ich würde sagen, ich kann mir nicht ein Leben vorstellen, in dem das nicht eine signifikante Rolle spielt.
Ja, also ich finde das auch unglaublich wertvoll und wichtig und würde das jedem natürlich gerne ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, in welche Form auch immer. Wir haben uns jetzt über einige Formen unterhalten. Es gibt sicherlich noch so, so viel mehr, was wir jetzt halt eben nicht benannt haben, aber einfach mal für sich rauszufinden, weil ich glaube, in dieser komplexen Welt, in der wir heute unterwegs sind, sind diese Zeiten, in denen wir erstmal bei uns sind, unglaublich wertvoll. Wir sind ja so viel im Außen, dass man das vielleicht so einfach nur mal als so eine absolute Geschenkzeit für sich selbst sieht. Also es ist ein Geschenk für mich. Ich nehme mir Zeit für mich. Schon einfach deswegen finde ich das super wertvoll. Und zweitens, um zu sehen, was macht das mit diesem Geist, der ständig irgendwie beschäftigt ist, der ständig mit Dingen konfrontiert wird, mit denen er vielleicht auch gerade überfordert ist, dann runterzubrechen und auch mal zu gucken, wer bin ich ohne all das. Das hat mir sehr gut gefallen heute. Das ist mein Golden Nuggets, wie man das so sagt, in dieser Folge, glaube ich. Einfach mal zu gucken, wer bin ich ohne all das. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Also ich glaube, für mich geht ohne Meditation auch nicht, weil ich immer wieder Momente habe oder Zeiten habe, wo ich es vergesse. Oder wo ich einfach glaube, dass der Alltag wichtiger ist und ich mich bewusst entscheide, es nicht zu tun. Und dann nach 3 Tagen merke, dass ich nicht so ausgeglichen bin. Und ich weiß dann genau, woran das liegt.
Und das ist ja auch etwas, was die Meditation schult, zu merken, woran es liegt. Dass die Zeit, in der man gestresst ist und nicht weiß, warum eigentlich, auch kürzer wird, damit man wieder dahin zurückfindet.
Absolut.
Was ich noch gerne hinzufügen würde, ist, wenn jetzt ganz viele von den HörerInnen da sitzen und sagen so, ja, aber welche nehme ich denn jetzt? Was ist denn jetzt die beste Meditationstechnik, um das zu machen? Und was ist für welchen Zweck? Und da würde ich jetzt nämlich genau das Gleiche zu sagen, was immer bei Trainingsplänen auch im Kraftsport gesagt wird, oder generell im Sport gesagt wird. Was ist die beste Form, Sport zu machen? Das, was du durchziehen kannst. Also finde etwas, was sich für dich gut anfühlt, finde etwas, wo du sagst, das passt für mich und mach das. Dann ist es egal, welche Form davon das ist. Es geht im Wesentlichen darum, dass man nicht sagt, oh, ich habe keinen Bock zu meditieren, jetzt muss ich wieder diese Technik machen, sondern nimm eine, die einem auch Spaß macht, in Anführungszeichen. Aber man sollte der schon die Chance geben, dass man schon mal so 2, 3 Wochen jede Technik ausprobiert, um überhaupt zu gucken, ob das was für einen ist. Und nicht sofort am Anfang, fühlt sich unangenehm an, weil wir gesehen haben, dass gerade das ein gutes Zeichen sein kann, wenn es sich erstmal unangenehm anfühlt.
Absolut. Und vielleicht auch nochmal klein anfangen. Das finde ich auch ganz schön. Das ist beim Sport ja auch so. Ne? Du fängst erstmal mit so einem 2 Kilo Gewicht und steigerst dich dann halt. Und genau so kann man das mal mit der Meditation auch betrachten. Wenn du es erstmal schaffst, nur 60 Sekunden das zu machen, dann sind das schon erfolgreiche 60 Sekunden. Und man kann ja jeden Tag um 60 Sekunden verlängern. Und am Ende des Tages vielleicht doch 20 Minuten oder wie auch immer manche Menschen können auch stundenlang meditieren. Ich sage immer, naja, das darf man sich auch leisten. Also so stundenlang zu meditieren muss man sich leisten können. Aber ich glaube, so morgens 15 Minuten bis 20 Minuten können wir uns, glaube ich, alle schenken, wenn wir das wollen.
Das denke ich auch. Also es ist immer dieses, wenn ich eine Sache ganz, ganz viel in meinem Leben gelernt habe, denn wir haben oft mehr Zeit, als wir denken, aber es geht um die Prioritäten. Und wenn man sagt, okay, und es sind ja zwei Sachen. Einerseits wissen wir ja, dass Meditation eben auch einen positiven Effekt eben auf Stressbewältigung etc. hat und demzufolge unsere Lebenszeit nach hinten halt auch verlängert. Und gleichzeitig gibt es etwas, was Shenzhen Yang mal dazu gesagt hatte, dass gesagt wird, Mindfulness macht halt unsterblich. Wo er gesagt hat, das ist natürlich eine Metapher. Aber wenn ich jetzt denke, okay, 80% meiner Zeit verbringe ich in diesen Automatismen. Und dann fange ich an zu meditieren und verbringe nur noch 70% der Zeit in meinen Automatismen. Dann habe ich 10% von den restlichen 40 Jahren oder so meines Lebens gewonnen, die ich mehr an bewusster Lebenszeit habe. Und dann ist die Frage, möchte ich wirklich, keine Ahnung, 20 Jahre mehr haben, in denen ich unbewusst bin, oder lieber nur 19 Jahre, weil ich ein Jahr für Meditation abzwacken muss, aber die 19 Jahre bin ich dann auch wirklich da.
Ja, und das ist so ein schönes Schlusswort. Das ist ja lebensverlängert. Und wenn ich überlege, wie viel Zeit Menschen vielleicht auf Instagram oder woanders verbringen, die vielleicht nicht so lebensverlängert ist wie Meditation, dann wäre das eine großartige Empfehlung. Ich danke dir sehr für diesen Austausch. Ich bin
Sehr
sehr inspiriert und freue mich schon auf morgen früh, damit ich meine neue Meditation ausprobieren kann. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und freue mich schon auf nächste Woche und das Gespräch.
Danke gleichfalls und bis zum nächsten Mal dann.
Bis dann, ciao.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.